Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss gerade echt überlegen, was ich so eigentlich gesagt habe. Zum Eikes Mehrwert. Ach, wie schön. Und ich bin hier sogar nicht alleine, ich habe gerade schon schmunzeln hören. Das ist die gute Lexi an meiner Seite. Hallo Lexi, erstmal schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, hallo.
Das ist ja nicht die erste Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen, aber ich bin einfach jetzt, ich komme einfach nicht in meine Routine gerade rein. Vielleicht ist das ja jetzt mal wieder der Öffner, dass ich damit wieder starte.
Das aber wäre ja halt schön.
Ja, es ist halt einfach gerade wild. Du weißt das, du kriegst das mit. Und jetzt heute haben wir ja uns, ganz viele Fragen auch bearbeitet.
Über 50 tatsächlich, über 50 Fragen.
Wir schauen mal, wie viele wir schaffen heute. Wird also ein sehr Rundum-Thema, oder? Ist von allem was dabei, oder?
Von allem ist was dabei. Sehr interessante Fragen und ich freue mich, dass wir die heute jetzt beantworten können.
Cool.
Und also jede Frage kann man beantworten. Habe ich schon mal durchgeguckt.
Gut, das ist schon mal gut. Für diejenigen, die jetzt vielleicht ganz neu eingeschaltet haben, die Lexi arbeitet jetzt bei mir schon, wir sind im 10. Jahr aktuell. Mhm. Also wir haben im September, glaube ich, haben wir 10-jähriges Jubiläum und macht bei mir jetzt seit einigen Jahren die Head of Online Coaching. Bedeutet, sie ist vor allen Dingen hauptsächlich verantwortlich für das Inner Glow Coaching. Und da auch mal nochmal als kleiner Impuls für euch, das Inner Glow Coaching ist mainly ein 3-Monats-Programm, aber dadurch, dass wir so individuell arbeiten, kann man bei uns auch Express-Coachings, einfach nur eine Ernährungsberatung, nur einen Trainingsplan, nur ein Personal Training, whatever. Also wir bieten eigentlich rundum alles an. Gibt es was, was wir nicht anbieten? Massagen.
Ja, stimmt. Wobei.
Ja. Ach komm. Nee. Und wir können schon sehr, sehr viel online machen. Wir machen auch natürlich vor Ort, wenn es ja mal eine Bergstraße. Einige unserer Coaches kommen uns auch immer mal wieder besuchen und nehmen richtige Reisen auf sich, kann man schon so sagen.
Ja.
Das ist schon krass.
Tatsächlich.
Aber ja, das ist erstmal so eine kleine Introduction in Lexi. Möchtest du noch was dazu sagen?
Ich glaube, das kommt so mit den Fragen, da werde ich auch so ein bisschen aus dem Coaching erzählen. Ja. Ich glaube, das kommt dann damit.
Genau, cool. Die ersten Fragen, wolltest du das direkt, dass ich damit starte? Ne? Du hast sie in die Kategorien eingeordnet, ist Schwangerschaft, Stillzeit und Rückbildung.
Ja, fangen wir doch damit mal an, würde ich sagen.
Total präsent bei mir. Und bei Lexi fast auch, ihre Schwester ist nämlich jetzt, die Lexi wird Tante in ein paar Wochen.
Ja. Cool. Ich freue mich schon so.
Ja, das glaube ich dir. Ich würde mal sagen, das heißt Corinna, ich bin mir aber nicht sicher, weil wir sehen ja immer nur den Namen, den Profilnamen und das ist ja manchmal ganz wild, was da alles so steht. Aber Tipps für die Schwangerschaft im Job, Beschäftigungsverbot, bin seit Anfang an raus und nun in der 17. Schwangerschaftswoche. Wow, dann hast du noch eine ganz schön lange Reise vor dir, also 23 Wochen, um genau zu sein, mindestens. Ich meine, gut, du kannst natürlich auch früher entbinden, je nachdem, was da so, wie das hat man ja nicht so in der Hand. Aber dennoch, 17. Schwangerschaftswoche ist ja doch eher noch so die erste Zeit der Schwangerschaft. Und da gibt es natürlich einiges, einige Zeit, in Anführungszeichen, totzuschlagen. Aber ich glaube, also ich kenne ja keine Langeweile. Ne? Ich glaube, ich würde mir manchmal Langeweile wünschen, aber vielleicht denke ich mir, ich bin auch gar kein Typ für Langeweile. Aber in der Schwangerschaft, also du kannst gerade im Hinblick auf Fitness und Gesundheit, das war ja so die Überschrift, die wir genannt haben, um die Fragen zu stellen, deswegen gehen wir darauf jetzt ein, du kannst eigentlich nahezu fast alles machen, so wie du dich fühlst natürlich. Ne? Wir haben solche und solche Schwangeren schon betreut und ich kann ja auch von mir selber reden, ich hatte solche und solche Phasen in meiner Schwangerschaft. Ich finde es grundsätzlich extrem wichtig. Und so haben wir das auch schon, bevor ich überhaupt selber Mama wurde, gemacht. Das, was du deinem Kind schon in deinem Bauch geben kannst, davon profitiert dein Kind. Und du natürlich auch. Und selbst wenn man erst in der Schwangerschaft, wenn man vorher überhaupt nicht sportlich war, sich überhaupt nicht gesund ernährt hat, und das gilt ja nicht nur für eine Schwangerschaft, sondern grundsätzlich, selbst wenn du schon, keine Ahnung, denkst, boah, ich bin jetzt schon so und so alt und es lohnt jetzt sowieso nicht mehr, das ist kompletter Bullshit. Also, du kannst jeden Moment zum Starten nutzen. Auch in der Schwangerschaft kannst du es nutzen, weil wir halt in der Schwangerschaft schon für unser Baby arbeiten. Gesundheitlich, gerade auch was Sport angeht. Das hilft dir in der Geburt, das hilft dir in der Rückbildung, das hilft dir im Wochenbett, das hilft dir danach. Was die Gesundheit, was die gesunde Ernährung angeht, genau dasselbe. Also von daher, man kann schon sehr viel machen. Es gibt ein paar Dinge, die man lassen sollte. Und vor allen Dingen sollte man die Dinge lassen, wo man sich nicht gut mitfühlt. So,
Punkt. Ja, ich denke auch, dass man gerade auch in so einem Beschäftigungsverbot und in der 17. Schwangerschaftswoche noch extrem viel Zeit hat, an sich zu arbeiten, um sich auch ein bisschen mit der Schwangerschaft auch zu wachsen. Weil ich glaube, wenn da so ein kleiner Knopf dann auf die Welt kommt, der bringt halt einfach auch ein bisschen Chaos mit. Und ja, es fällt dann einfach, ich denke auch mal, einfacher wieder zurückzukehren zu einem selbst. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, vor allem in einem Beschäftigungsverbot, genug Zeit zu haben für Routinen, für sich selbst, für den Körper, für die Schwangerschaft, für Freunde, Familie. Ich glaube, das ist eigentlich auch mit so ein bisschen der Best Case in der Schwangerschaft. Mhm.
Ne? Wenn es dir gut geht, ne?
Wenn es dir gut geht, klar. Wenn du jetzt sagst, okay, Übelkeit und ach Gott, da gibt es ja wirklich auch ganz viele, die da extrem viel Probleme haben. Aber wenn du kaum Beschwerden hast, ist das, glaube ich, toll.
Ja, also du hast nochmal einen sehr, sehr wertvollen Punkt gebracht. Der gilt ja, glaube ich, auch in jeglicher Hinsicht. Ne? Schaffe Bewusstsein. Wenn du jetzt Zeit hast, die Zeit auch zu nutzen, um dir Bewusstsein zu holen, Wissen zu holen, ne, anzueignen, dich mit Themen zu beschäftigen, sei es mit, was passiert denn alles, wenn ein Kind da ist, worauf muss ich achten, wie funktioniert das mit dem Schlaf, dies, das, jenes und so weiter und so fort, aber auch vielleicht sich Bewusstsein über Gesundheit und Ernährung zu holen. Ne? Also ich finde halt immer, dass es so unglaublich wichtig ist, weil letztlich das Bewusstsein entscheidet, glaube ich, darüber, ob wir durchziehen oder nicht. Weil ich würde häufig kein Training machen und mich nicht so gesund ernähren, wenn ich nicht genau wüsste, warum ich das tue, ne? Und warum das meinem Körper so gut tut, was da alles für einen Rattenschwanz hinten dran hängt. Und deswegen finde ich das eigentlich wichtig, die Zeit zu nutzen, um sich Wissen anzueignen, sich auszutauschen und Bewusstsein zu bekommen für diverse Dinge, die da anstehen. Ne?
Ja, und die nächste Frage von Dani May 5. Darf man auch in der Schwangerschaft mit Sport beginnen oder lieber warten? Das hast du damit auch einfach auf den Punkt gebracht. Also wir sind immer, mach Sport, auf jeden Fall.
Also ich bin der Meinung, du solltest jetzt nicht, also wenn das so grenzt, also so Graustufen sind von Sport in der Schwangerschaft, wie Joggen oder sowas, würde ich jetzt sagen, beginne jetzt nicht mit irgendwie viel Joggen. Ne? Das würde ich jetzt nicht machen. Oder irgendwas, was halt schon für erfahrene Sportler, die das jahrelang vor der Schwangerschaft gemacht haben, die können das sehr, sehr lange auch in der Schwangerschaft machen. Aber so da was anzufangen, was irgendwie in der Schwangerschaft eine Graustufe sein könnte, würde ich nicht. Aber so ein allgemeines Training, Pilates, sowas auf jeden Fall. Da kann man immer mit starten.
Nordic Walking kann ich mir als Alternative zum Joggen vorstellen. Genau, oder Schwimmen gehen, auch super gut. Ja. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Also man muss jetzt nicht mit High Rocks anfangen.
Genau, sowas meine ich. Ne?
Also bedacht, rantasten und gucken, auch deinem eigenen Körper vertrauen, der sagt dir schon, ob das geht oder ob das nicht geht.
Genau, richtig. Die Denise fragt, richtige Ernährung beim Stillen, wenn man seine Schwangerschaftskilos dabei verlieren möchte. Ja,
ich erinnere mich gut, wie das bei dir war.
Ich bin nicht der richtige Impuls dafür, weil ich habe das komplett abgeschrieben, da irgendwelche Kilos zu verlieren beim Stillen. Viele sagen ja immer, das purzelt dann von allein und solche Frauen gibt es auch. Aber ich hatte einen unfassbaren Bärenkohldampf und zwar dauerhaft. Also ich habe da jetzt auch nicht, wer weiß, wie krass zugenommen, aber abgenommen habe ich auf keinen Fall. Deswegen beim Stillen, da muss man sich vor allen Dingen, ich glaube, ich habe ja immer nur 4 Monate gestillt. Und das ist eigentlich, glaube ich, so gerade so die Grenze, wo auch die anderen Hormone dann wieder zusammenspielen, langsam und so weiter. Wenn du wirklich wesentlich länger stillst, dann spielt sich das wieder ein. Aber du musst dir da wirklich Zeit geben. So. Und auch da den Körper richtig zu versorgen. Und dann kommt es auch komplett individuell drauf an, weil ich hatte halt nicht so viel Milch. Ich bin nicht ausgelaufen. Ich brauchte keine, wie sagt man hier, diese Pads. Ne?
Zum Abpumpen? oder
Stillpads so, ne? Also ich bin nie ausgelaufen, weil so viel Milch hatte ich nicht. Dann gibt es Frauen, die laufen jeden Tag aus, so, weißt du? Die haben halt so viel Milch, da ist es, glaube ich, dann auch nochmal was anderes. Ich hatte halt dann auch ständig im Kopf so, boah, wenn ich mich jetzt irgendwie ernährungsmäßig restriktiere, wo ich ja Hunger habe, dann geht die Produktion ja auch runter, weil wir brauchen das ja und so. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist nicht der, am Anfang nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, die Kilos zu verlieren. Aber so, ich würde mal sagen, so roundabout ab so 6 bis 9 Monate nach der Geburt, da würde ich, ob stillen oder nicht, schon ansetzen.
Ja, ich denke, beim Stillen hat man einfach einen höheren Bedarf an den Makronährstoffen. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn dieser Bärenhunger da ist, dass man das dann automatisch über die Kohlenhydrate ein bisschen abdeckt. Der Körper verlangt nach Energie, also greifen wir nach Kohlenhydraten. Ich glaube, das ist ähnlich wie auch bei jemandem, der nicht stillt. Und ich würde da Alternativen vielleicht schaffen, weil mit Kohlenhydraten nimmt man einfach auch schneller zu, weil man davon einfach in Mengen essen kann. Ich würde einfach gucken, dass ich die Makronährstoffe clever aufteile und dass ich von allem genug habe, aber nicht zu viel.
Guter Punkt. Ich glaube auch, dass ich jetzt nicht zugenommen habe, weil ich natürlich schon bewusst meine Snacks und so gewählt habe. Ne? Gar keine Frage.
Ja.
Ich habe jetzt alles Mögliche in mich hineingefuttert, sondern ich habe schon drauf geachtet. Aber ja, deswegen absolut.
Ja, vielleicht einfach auch gucken, dass du wirklich auch in deinem geregelten Essensablauf wieder bist. Manche kommen ja dann auch nicht dazu, weil das Kind schreit oder sonst was oder weil das Kind nicht schläft, in Ruhe zu frühstücken, Mittagessen und Abendessen. Ich glaube, es kommt auch sehr, sehr viel darauf an, wie man seine Hauptmahlzeiten strukturiert.
Voll, absolut.
Keine Mahlzeiten ausfallen lassen, würde ich mal vorschlagen. Ja. So, wir kommen jetzt in die nächste Kategorie, Ernährung abnehmen, Portionsgrößen, Nati D. abnehmen, wie portioniert man Essen richtig, beziehungsweise woher weiß ich, wie viel man essen kann? Interessante Frage, kommt auch häufiger in den Coachings oder in den Beratungen vor. Hast du dazu erstmal einen Impuls, Maike?
Also grundsätzlich können wir ja keine Pauschalaussagen geben. Ne? Also ich kriege tagtäglich Nachrichten auf Instagram, die sagen mir so 3 Facts irgendwie und wollen dann von mir gerne einmal die goldene Regel. Das funktioniert halt nicht. Und dafür gibt es ja auch solche Coachings. Ne? Also pauschal ist das immer schwierig zu beantworten. Es kommt natürlich darauf an, was ist die Person für ein Typ, was ist sie für eine, was für eine Aktivität hat sie auch, ne? Also wie viel verbraucht sie und so weiter. Je mehr aktiv sie ist und auch was für ein Stoffwechseltyp in Anführungszeichen sie ist, desto mehr kann sie ja auch essen. Ne? Ich bin halt eher auch Fan davon, da zu sagen, eigentlich zeigt einem der Körper das schon. Nicht jetzt sofort, weil wir sind natürlich Gewohnheitstiere, ne? Aber grundsätzlich bin ich auch Fan davon, das sagen wir auch im Coaching immer wieder, erstmal an diesem Essverhalten selbst auch zu arbeiten. Langsam, bewusst zu essen, vielleicht auch mal das Besteck zwischendurch hinzulegen, ordentlich zu kauen und dann auch wieder in seinen Körper mal reinzufühlen. Nicht dieses Gewohnheit, ich packe mir jetzt so viel auf den Teller und es muss jetzt aufgegessen werden, so, ne? Sondern wieder mehr in sich hineinzuspüren. Und das ist dann vollkommen in Ordnung, wenn man sich bewusst auch nochmal für den zweiten Teller dann zum Beispiel entscheidet, als wenn man halt dieses einfach nur, ich mache das jetzt so, weil ich es immer so mache oder so kannte. Ne? Und auch dieses, ich gucke dabei Fernsehen, ich daddel im Handy oder keine Ahnung was, sondern dieses Bewusstsein ins Essen zu kriegen und dann kriegt man da auch wieder ein viel besseres Gefühl für den Körper.
Ja, finde ich auch. Es kommt auch immer drauf an, was auf dem Teller landet.
Voll.
Wenn man jetzt so ein bisschen die Makronährstoffe, von denen wir auch gerade gesprochen haben, so Kohlenhydrate, Fette, Proteine auch mal beobachtet, kann man einfach mal sagen, okay, was ist denn jetzt gerade auf dem Teller? Wie viel ist denn davon auf dem Teller? Und dann kann man sich selber eigentlich schon mal sehr gut ableiten, wie viel kann ich von dem und dem und dem essen? Und das Erste sage ich immer, nimmst du denn dann immer noch mal nach? Ne? Mhm. Weil das würde ich dann in erster Linie, wenn du abnehmen möchtest, auch erstmal vermeiden.
Ja.
Weil viele sind da in der Routine und holen sich noch mal einen Nachschlag und einen zweiten Teller, obwohl das gar nicht notwendig war, weil sie den ersten Teller so schnell aufgeputzt haben, dass der Körper überhaupt gar kein Sättigungsgefühl ausstrahlen kann.
Ja.
Und und damit kommt dann das Vertrauen. Habe ich wirklich jetzt noch Appetit oder habe ich keinen Appetit mehr? Mhm. Und der Körper ist ein Gewohnheitstier. Wenn du dir, also dieses Abgewöhnen von schnell essen, ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen für viele. Aber ich denke, wenn man sich den Teller so gut aufteilt, dass alles da ist, was man braucht und das auch bewusst mal anfängt zu essen, langt auch eine Portion.
Ja, und vielleicht als kleiner Impuls oder was direkt Konkretes. Ich bin der Meinung, dass du so an Gemüse eigentlich nicht genug essen kannst. Also wir essen tendenziell sowieso zu wenig Ballaststoffe hier in der Region, ne? In unseren Breitengraden. Und ich hatte jetzt nämlich, ich komme da drauf, weil ich habe eine Beschwerde über das 14-Tage-Intensivprogramm bekommen, dass sie ja sowieso einen sehr ungesunden Lifestyle gepflegt hat und so und sehr kohlenhydratlastig. Aber man kann doch nicht so viel Gemüse essen.
Boah, das nenne ich mal eine Beschwerde hier.
Ich war auch, ich so, ich musste ein bisschen grinsen und mein Schatz sagte so, was ist denn los? Ich so, ich habe eine total süße Beschwerde bekommen. Ich fand das halt fast eher niedlich, weil du kannst dich eigentlich an Gemüse satt essen. Also an dem richtig soll es jetzt nicht, weiß ich nicht, 5 Gläser Mais in mich hineinstopfen. Das ist auch nochmal was anderes, ne? Aber grundsätzlich Gemüse ist immer gut oder vielleicht ein Salat vorweg oder so, um schon mal so das, dieses Schlingen schon mal ein bisschen so vorwegzunehmen. Man kann sich ja ein bisschen austricksen, ne?
Ja. Ja. Okay, Julia.
Julia, genau.
War 08.
Wie weiß ich, wie viel ich bei einer Abnahme essen kann, ohne abzuwiegen?
Ich glaube, finde ich cool. Dasselbe, ne? Die Frage finde ich toll. Ohne abzuwiegen, ohne Kalorien zu zählen. Ich finde es klasse. Ich hasse dieses Kaloriending. Ich mag es gar nicht.
Bei uns zählt halt keiner Kalorien, ne? Und wiegt auch nichts ab. Weil letztlich, wenn jeder mal ganz, 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 ganz ehrlich ist, ist das nichts, was jemand sein Leben lang machen möchte.
Ja.
Und du bist fremdgesteuert. Und du hast dann eigentlich kein Gefühl für dein Essen, für das, was du halt zu dir nimmst. Und es ist halt einfach, meiner Meinung nach, auch irgendwann, es gibt bestimmt Tage, da stresst dich das nicht und da ist es schon so in deinem Flow drin. Aber es wird eine Phase kommen, da wird auch dich das stressen. So.
Also
es ist halt eigentlich nicht alltagsnah. So.
Ich kenne auch einige, die dann wirklich auch sehr erfolgreich mit diesen Kalorienzählen abgenommen haben und die denken dann, es funktioniert nur das und das Loslassen von diesen Kalorienzählen ist dann einfach so schwierig. Für viele, nicht für alle, möchte ich schon mal vorab sagen, aber die können dann nicht von diesen Kalorienzählen loslassen und die sind dann so in einem Wahn drin und das finde ich einfach so schade, das ist weit weg von intuitivem Essen.
Ja.
Ja. Wie viel bei einer Abnahme essen, konzentriere dich auf die Hauptmahlzeiten, würde ich sagen. Weil der Körper profitiert von Essenspausen, also zwischen den Mahlzeiten. Ist in den Hauptmahlzeiten genug? Halte die Pausen ein, versuche wenig bis gar nicht zu snacken und dann hast du damit Erfolg in den meisten Fällen.
Ja.
Ja. Steffi A4 -89. Wie rechne ich meinen Grundumsatz aus? Wie viel sollte man ins Defizit gehen?
Ah, das kommen jetzt hier. Die nächsten, Saskia fragt das auch. Wie bestimmt man den Grundumsatz? Melanie fragt das auch. Gesamt- und Grundumsatz. Das liegt daran, dass ich ein Video gemacht habe. Mhm. Da haben ganz viele drunter geschrieben. Aber wie berechne ich denn jetzt den Grundumsatz? Und es gibt verschiedene Rechnungsweisen und verschiedene Rechner. Also man kann das auch im Internet einfach rechnen. Da gibt es halt einen PAL-Rechner. Es gibt andere Theorien, wie man den Grundumsatz berechnen kann. Man kann sich auf so eine Bierwaage stellen. Und letztlich, jeder Rechner spuckt dir eigentlich eine andere Zahl aus. Es ist so ein bisschen wie das Phänomen Waage. Stell dich auf die Waage, stell dich auf die nächste Waage und jede Waage sagt dir was anderes.
Ja.
So. Und so ist es auch mit dem Grundumsatz, ne? Wir haben zum Beispiel bei uns ja auch diese Bierwaage und da wird ja auch immer ein Grundumsatz rausgespuckt. Der bezieht sich dann auf die Körperzusammensetzung, wie viel fettfreie Muskelmasse hast du, wie groß bist du, was ist dein Alter und so weiter. Wir in unserem Coaching beispielsweise bestimmen den Grundumsatz nie. Also wir brauchen das in der, oder machst du, hast du es schon mal gemacht bei Ihnen?
Nein. Nein.
Okay, ich dachte gerade so, du hast so kurz so skeptischer Blick. Nee. Dachte, ich hätte mich jetzt gewundert, aber wir haben das in der Praxis nie gebraucht. So, weil letztlich ist dieser Wert für uns, erstmal ist der ja auch, befinden wir uns auch da auf einem Spektrum, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Klar ist das jetzt, ich glaube nicht, also dass es eine Rechnung oder ein Tool gibt, wo ich genau sagen kann, wie viel mein Körper als Grundumsatz exakt braucht. Weil ich mir auch da durchaus vorstellen kann, gerade wir Frauen, wir haben hormonellen Zyklus, wir brauchen mal mehr, wir brauchen mal weniger. Und das ist halt einfach so. Allein nur, damit unser Körper funktioniert. Und deswegen ist für uns die Berechnung des Grundumsatzes nie wichtig. Wir brauchen das gar nicht.
Ja, ist auch nicht relevant. Ich wüsste noch nicht mal, was ich für einen Grundumsatz habe.
Ich wüsste es jetzt bei mir auch nicht.
Ich habe jetzt einfach mal zur Spielerei in verschiedenen, auf verschiedenen Websites das mal eingetragen und er hat mir dann einen Gesamtverbrauch ausgespuckt und da habe ich gesagt, wenn ich das essen würde, wäre ich kugelrund.
Ah, okay.
Ne? Also auch mit einem sportlich aktiven Lifestyle und beweg mich viel und so. Das würde ich gar nicht schaffen und das bringt mich immer noch wieder weiter weg von meinem intuitiven Essen, indem ich immer wieder nochmal die Kalorien auf dem Schirm habe. Also ich, und du hast auch nochmal auf den Punkt gebracht, wir gerade auch zyklusabhängig verbrennen wir auch anders. Uneffizient. Ja. Und ich glaube, das kann man damit nicht unbedingt, damit wird man nicht erfolgreich mit dem Grundumsatz.
Ich hatte das in dem Video nur gesagt, weil ich wurde häufig gefragt, wie was meinst du mit nicht zu hohem Kaloriendefizit? Ist das der Grundumsatz? Und mir war einfach nur wichtig, dass wenn du halt nur deinen Grundumsatz, der bei manchen, ich sage jetzt mal bei Personen, je nachdem Größe und so weiter, ist jetzt einfach nur mal Bullshit-Beispiel, ich sag mal 1100 bis 1800 Kalorien sind zum Beispiel. Und wenn dann eine Person halt wirklich nur die 1100 Kalorien zu sich nimmt oder 1300 Kalorien zu sich nimmt, ist das einfach de facto zu wenig, dauerhaft. So. Ja. Und daran darf man sich nicht orientieren. Das ist aber, wie gesagt, von Person zu Person unterschiedlich und grundsätzlich, glaube ich, tendieren die meisten gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles nur noch um Shakes und Ersatzprodukte handelt, tendieren die einfach dazu, viel zu wenig zu essen. Auch wenn ich mir so Full Day of Eating von manchen angucke, dann denke ich mir so, oh mein Gott, warum postest du das auch noch? Weil das ist ja die Inspiration für andere, die dann so aussehen wollen, dass sie sich genauso ernähren. Das ist dann irgendwie ein Salat zum Mittagessen, dann irgendwie eine Quarkbowl am Abend und am Frühstück ist es ein Avocado-Toast. So, weißt du? Und dann gönne ich mir auch nochmal hier einen Riegel, der hat 100 Kalorien. Also du kommst da einfach nicht auf deine Kalorien. So, ne?
Ja,
also da halt diese Balance zu finden,
ja, ist
halt
und
komplett individuell.
Auch diese Skinny Girl Bubble, die da jetzt auch entstanden ist, die finde ich auch ganz schlimm und furchtbar.
Ja.
Nehmt euch kein Beispiel an dem, was andere essen, sondern versucht, euren eigenen Weg zu finden. Das, was da in Social Media manchmal existiert, ist nicht die Realität oder nicht umsetzbar für euch selber. Ihr seid ganz andere Menschen. Klar, die Mareike macht auch mal ein Foto von ihrer Mahlzeit und so, aber
ihr wisst aber trotzdem nicht, habe ich den Teller aufgegessen? Habe ich noch einen Nachschlag genommen?
Genau.
Oder. Ne? Ja. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Und
was ist noch
am
Tag passiert? Ja, richtig.
Genau. Oder vielleicht liegt da ja auch noch was. Oder ich hole mir noch einen Käse oder so. Ne? Mhm. Das weiß man ja nicht.
Ja.
Ne? Jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Ich finde es ganz wichtig, auch gerade die meisten, die wirklich auf Social Media so Accounts betreiben, die groß sind, ne? Die haben halt einen Lifestyle und ein Leben, die können ihren kompletten Alltag um Fitness, um Training und Ernährung drumherum bauen. Klar haben die mal einen Call mit ihrem Management oder sonst irgendwas, aber die haben einen komplett frei einteilbaren Tag. So, das ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Natürlich müssen die auch ihr Training machen, gar keine Frage. Also es wird denen auch nicht zugeflogen. Die müssen auch ins Training gehen, die müssen sich auch gesund ernähren und so weiter und so fort. Aber die haben halt meistens nicht so viele andere Verpflichtungen. Ne?
Ja.
Gibt immer
Ausnahmen. Müssen. Ne? Und die müssen das so. Das ist ihr Job.
Genau.
So,
die verdienen ihr Geld.
Ja, genau. Die verdienen genau damit ihr Geld. Deswegen.
Ja.
Ich hoffe, dass wir damit die Frage, ihr könnt es gerne mal eintippen, Grundumsatzberechnung oder in deinem Fitnessstudio mal auf diese Bia-Waage gehen und da mal so ein bisschen einen Richtwert rausholen, um euch da so ein bisschen Orientierung zu geben, aber das ist nicht in Stein gemeißelt.
Genau, So. Ja, es ist ein Spektrum.
Ja, genau. Anni 211214, Fettabbau. Ich glaube, das haben wir damit auch so, es kommt ja vielleicht nochmal, Fettabbau ist jetzt erstmal so ein bisschen großes Schlagwort. Ja. Ich glaube, das können wir damit auch mit den anderen Fragen noch ein bisschen konkreter beantworten. 2A2. Wie würdest du vorgehen, wenn man 3 bis 4 Kilo abnehmen möchte? Kraft-Cardio-Verhältnis.
Ja, also wenn ich jetzt 3 bis 4 Kilo abnehmen möchte, was ja schon relativ viel dann ist, ne, es kommt ja immer so ein bisschen auf die Ausgangssituation, wenn das jemand ist, der roundabout, also eine Frau, 1,70 Meter, aber um die 100 Kilo wiegt, da sind schneller 3 bis 4 Kilo abgenommen, da reicht es vielleicht auch je nach Lifestyle, einfach ein bisschen die Alltagsbewegung hochzuschrauben und so und den Snack wegzulassen, ne? Oder vielleicht auch nicht 2 Latte Macchiato am Tag zu trinken mit Süße, ne? Dann bist du ja auch schon im Defizit, was du aufbaust. Ich bin da eher in die Richtung, dass, also wenn ich das jetzt machen wollen würde, ich würde auch meine Ernährung bewusster gestalten, auch versuchen, meine Snacks zu reduzieren und ich speziell jetzt würde vielleicht jemandem empfehlen, noch ein bisschen, also an der Quantität des Trainings zu arbeiten, aber oder vielleicht auch irgendwie ein kurzes Intervall noch anzuhängen an das normale Workout. Das heißt, man muss noch nicht mal ein zusätzliches Workout in der Woche machen, sondern irgendwie 15 Minuten Intervalltraining hinten anhängen. Das wäre ja eigentlich auch schon ein einfaches Tool, sage ich jetzt mal. Ne? So.
Ja, also ich würde auch sagen, entweder du machst 2-mal ein solides Krafttraining und du machst 2-mal Cardio, das wäre schon viel. Also es ist immer abhängig, ja, schaffst du das überhaupt, 4-mal ins Training zu gehen die Woche? Und Cardio würde ich in der Grundlagenausdauer gehen, dass du in einem Fettverbrennung bist. Das heißt nicht, dass du Körperfett also verbrennst bei dieser, die Frage kommt später auch nochmal, aber wenn du in einem Kaloriendefizit bist, ist dir dieser niedrige Pulsbereich, arbeitet besser für dich als diese hohen Pulsbereiche.
Genau.
Das wäre also Grundlagenausdauer, würde ich dann im Cardio-Bereich machen. Und Kraft auf jeden Fall. Damit erhöhst du ja auch dein Gesamtverbrauch am Tag. Genau. Oder auch für die Zukunft. Sun, Jesse, Fun. Zunahme durch Muskelaufbau. Arzt meint, muss abnehmen. Dabei mache ich einfach mehr Sport. Klar, kannst du durch.
Zunahme beim Muskelaufbau ist durchaus möglich. Vor allen Dingen, auch je nachdem, wie frisch du angefangen hast, speichern wir einfach auch de facto mehr Wasser in der Muskulatur und Wasser wiegt auf der Waage. Punkt. So. Mhm. Das heißt nicht, dass du da irgendwie Fett oder Muskeln zugenommen hast, sondern du hast einfach gerade mehr Wasserspeicher im Muskel. Aber grundsätzlich kann das natürlich durchaus sein. Also, dass man zunimmt durch Muskelaufbau.
Ja. Definitiv. Und es kann natürlich auch sein, dadurch, dass du jetzt gerade mehr Sport machst, kann es auch sein, dass du mehr Appetit hast, was auch nahe liegt. Und dass du dann langfristig gesehen sogar mehr isst und vielleicht auch darüber hinaus. Und dann ist der Muskelaufbau eigentlich garantiert. Und dann nimmst du auf der Waage zu.
Ja. Also für den Muskelaufbau musst du eigentlich auch zunehmen.
Ja, definitiv. Carolina Pleigner. Ist Cola Zero etwas, was das Abnehmen aufhält? Ich stille damit meinen Heißhunger. Für mich würde das den Heißhunger ein bisschen anfeuern.
Wie siehst du das, Maike? Typabhängig, absolut typabhängig. Also es gibt Leute, da feuert das an, weil man halt dem Körper ja auch so ein bisschen was Süßes vorgaukelt, weil es halt ein Süßstoff ist. Ne? Ich glaube, es hält, um klar zu sagen, Cola Zero hält das Abnehmen nicht auf. Punkt. Also du kannst abnehmen und du kannst Cola Zero trinken. So. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass zum Beispiel in der Zeit bei The Biggest Loser, die denken alle, die trinken alle nur noch normale Cola. Es gibt ganz viele Kandidaten dort, die trinken aber halt 6-7 Liter Cola Zero am Tag. So. Und die nehmen nicht ab. Das wird nicht unbedingt an dieser Cola Zero liegen, aber bei vielen Menschen und vor allen Dingen, wenn das zu viel ist, dann ist das nicht, dann glaube ich, schlägt das halt um. Dass du dir dann noch denkst, so dieser Gedanke, ich spare da ja jetzt was, dann kann ich ja woanders was nehmen. Das ist auch dieses beim Kalorienzählen, ah, jetzt habe ich ja noch 150 Kalorien offen, was esse ich denn jetzt? So. Mhm. Willst, brauchst du vielleicht einfach gar nichts, aber du bist irgendwie gezwungen, jetzt noch was für 150 Kalorien oder so zu essen. Und ich mir denke so, oh mein Gott, ja. Also wenn das schon so weit gekommen ist, ist ja komplett fremdgesteuert. Und es gibt einfach Personen, die vertragen auch dieses Süßungsmittel nicht gut. Auch vom Darm her nicht, vom Gefühl her nicht. Also ich bin halt jemand, ich trinke Cola Zero, ja, aber auch wenn dann mal so eine 0,33 und ich mag es auch nur aus dem Glas oder aus der Dose unterwegs, geht es auch mal, aber und eisgekühlt, ich mache das eher bei mir, weil ich trinke ja meistens kein Koffein, ich mache das dann eher so, um mir einen Koffeinkick zu geben, ne? Aber ich glaube, dass es durchaus Personen gibt, wie du selber schon sagst, dass es halt den Heißhunger nicht unbedingt stillt, sondern das Gegenteil der Fall ist.
Ja, also passt da auf jeden Fall in der Menge auf. Es sollte keine Daily Routine sein, weil ich habe da auch schon ein paar Cola Light Abhängige bei mir im Coaching gehabt, die wirklich 3 Liter Cola Light am Tag getrunken haben. Ja. Und zu denen habe ich gesagt, unter den Voraussetzungen kann ich dich nicht coachen. Das geht einfach nicht. Nee. Und die haben dann damit auch, also ein krasser Entzug, haben damit dann auch aufgehört. Mhm. Und dann wurde es dann auch besser, auch mit dem Essverhalten. Also Cola Zero gar kein Problem, aber nicht als Daily Routine würde ich nicht machen.
Absolut, richtig.
Genau. Bianca Lu 4, ich habe seit ich mit der 3. Monatsspritze verhüte, drei Monatsspritze verhüte, extrem Heißhunger. Gibt es Tipps dafür?
Also letztlich sind das ja Hormone, ne? Du spritzt dir ja quasi etwas, was du sonst irgendwie als Pille täglich nehmen könntest, ne? Also es ist ja nicht so viel anders. Und demnach ist das echt schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, dass du selbst noch nicht deine Hauptmahlzeiten so gut im Griff hast, dass du zu wenig isst vielleicht auch und dadurch der Heißhunger kommt, ne? Oder irgendwie unterversorgt bist mit irgendwelchen Vitaminen, Mineralien. Das kann natürlich auch sein, aber es ist halt einfach was Hormonelles auch dann im Spiel. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, wenn man da einmal den Ball ins Rollen gebracht hat, was die Hormone betrifft und dann ein Chaos entsteht, das ist wirklich sehr, sehr schwer, das auch wieder so ein bisschen in die Gradlinik zu bekommen mit den Hormonen. Mhm. Mhm. Ich würde erstmal versuchen, den Grund dafür zu finden mit der 3-Monats-Spritze und ob es noch andere gibt, die Ähnliches berichten. Und da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer forschen, nachforschen. Welches Hormon
Bewusstsein.
Was? Genau, Bewusstsein schaffen.
Ja.
Genau, Training, Kraft, Cardio und Trainingsplanung kommen wir jetzt. Was hältst du von den Laufbändern unter den Schreibtischen?
Walking Pads.
Ja, von Melitus 88 hat das geschrieben.
Mhm, von den Walking Pads. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Also grundsätzlich habe ich da überhaupt nichts gegen. Kann man machen. Voll, ja. Ich brauche dir das nicht erzählen, du hast auch einen ganz, ganz tollen Hund, du bist viel draußen, du holst dir deine Schritte.
So und ich habe ein Walking Pad.
Ja, siehst du, das hast du trotzdem. Nutzt du das auch? Also machst du das
noch? Ich persönlich nicht und das würde ich jetzt auch einfach mal sagen, ich kann nicht am Schreibtisch laufen und tippen nebenbei. Es fällt mir unheimlich schwer, mich aufs Laufen und aufs Tippen zu konzentrieren. Ich möchte, wenn ich laufe, wenn ich gehe, möchte ich das auch irgendwie fühlen, also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ja.
Ich weiß genau,
und ich bewege mich einfach auch extrem viel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video gucken würde oder ein informatives in einem Meeting, wo ich nicht irgendwie was sprechen muss, würde ich mich aufs Walking Pad stellen. Auf jeden Fall. Ja. Dann finde ich das. Ja. Und es ist auch immer abhängig, wie viel bewegst du dich ja sonst denn in deinem Alltag. Ich finde diese Laufbänder unter den Schreibtischen super gut. Ich kann damit nur nicht effektiv arbeiten.
Und es sollte halt auch nicht übertrieben werden. Ne? Also es gibt ja dann wiederum diese Tendenz, ach ja, ich muss jetzt jeden Tag 20.000 Schritte machen. Nein, musst du nicht. Also musst du einfach nicht.
Punkt. Nein.
Genau.
Und dieses Laufen draußen in der Natur oder ich sag mal Outdoor ersetzt es damit nicht. Weil du profitierst von der Luft, vom Licht, von den Mikroorganismen um dich rum im Wald und oder im Feld oder einfach auf der Straße. Das würde es nicht für mich ersetzen, das Laufbad. Nee.
Aber es gibt ja Tage, wenn es richtig uselig draußen ist, man hat keinen Bock oder man kommt nicht dazu oder so, absolut cool.
Ja. Tepfi, wie mixt man eine Woche mit Krafttraining, Pilates und Laufen am besten?
Aber einfach machen, einfach mixen.
Einfach mixen. Wie ist so dein Verhältnis? Du bist ja auch nach Mini bist du doch auch laufen gegangen,
ja,
oder?
Ja. Bin ich laufen gegangen mit diesem Wagen.
Mit diesem Wagen.
Aber also ich mache das ja komplett. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, ob du so ein Leben führst wie ich, was ich nicht strukturieren kann. Also ich kann nicht sagen, ich mache jetzt Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag oder Montag, Mittwoch oder Dienstag, Donnerstag oder whatever. Das funktioniert bei mir nicht, ne? Sondern ich mache das komplett intuitiv. Heute Morgen habe ich Pilates gemacht, weil ich einfach die letzten Tage, ich habe so wenig Schlaf, ich bin so overloaded mit Stress und so weiter, weiß ich einfach, ein Krafttraining würde mich jetzt zusätzlich zu viel stressen und wäre nicht das Richtige für mich. Also, und genauso mache ich das auch mit dem Laufen, ne? Wenn ich das Gefühl habe, so, boah, mich zieht's gerade raus, ich habe Bock, laufen zu gehen, dann nutze ich genau den Tag, wo ich das machen möchte, ne? Ich war jetzt schon ewig nicht mehr laufen, liegt aber einfach daran, dass ich das Gefühl habe noch nicht, dass mein Beckenboden, der ist gut, aber meine Blase, ich hatte ja eine Blasensenkung schon nach der ersten Geburt und das ist mit einer zweiten Geburt nicht besser. Ich will damit einfach noch grundsätzlich warten, aber ich mache das komplett gefühlstechnisch, ne? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit hat man denn? Also bist du jemand, der möchte eigentlich gerne 5 Tage lang irgendwie was machen, dann kann man es natürlich anders strukturieren, als wenn du sagst, du hast 3 Tage, dann würde ich sagen, mach einmal Kraft, einmal Pilates, einmal laufen, so, ne? Mhm. Aber deswegen, ich mache das halt intuitiv.
Ja, ich würde es abhängig machen von dem Ziel. Was möchtest du denn damit erreichen? Ist es nur so ein Feel-Good oder ist es ein Definitionsthema? Ist es, möchtest du, Bikini oder so, ne? Also Bestform, oder ist es einfach nur zufrieden mit sich selber zu sein? Ich würde es abhängig vom Ziel machen. Deswegen können wir das so jetzt nicht konkret beantworten. Könnte man aber in einem Coaching beantworten.
Absolut.
Jumping Annie, hier sind wir in der Jumping-Fraktion.
Immer.
Ja, wie viel Krafttraining in der Woche für Frauen ab 40 hältst du für zwingend notwendig?
Einmal mindestens.
Ich würde auch sagen, ich finde 2-mal besser, 3-mal richtig super.
Also ich glaube auch, da habe ich letztens ein Thema mit meiner Schwiegermama. Jetzt denken alle, seid ihr verheiratet? Nein, bin ich. Also, ne? sorry, aber... ich hatte das Thema mit ihr, weil ich glaube, ganz viele, also die ist super sportlich. Ich glaube, wenn Frauen oder überhaupt Menschen älteren Alters wissen würden, dass Krafttraining eine unglaubliche Macht gegen viele Krankheiten hat, sei es auch Demenz zum Beispiel, Demenzvorsorge, ne, und so, dann würden viel mehr ältere Menschen auch ins Krafttraining laufen, anstatt irgendwas anderes zu machen, weil das einfach de facto so ist. Und deswegen finde ich es gut, dass das steht, zwingend notwendig. Natürlich ist es kein Zwang, ja, aber es ist grandios, wenn man mindestens einmal in der Woche ins Krafttraining geht, egal wie alt man ist. Also wir haben ja bei uns im Studio, was ist unsere ältere Person aktuell? Ich weiß es nicht, aber um die 80, ne? Mhm. Haben wir ja immer gehabt. So. Und natürlich trainieren die anders als Mitte 20-Jährige. Aber es ist einfach eine unglaublich geile Vorsorge gegen so viele Dinge und es hält dich einfach mobil, aktiv und stark.
Ja, und vor allem Frauen ab 40, wir haben ja auch schon Hormonhaushalt angesprochen. Training allgemein ist halt der absolute Hormonboost. Da habe ich auch mal ein Reel dazu gemacht. Und ich finde es schon notwendig, das zu machen, um gut durch diese Phase zu gehen. Und vielleicht auch weniger Symptomatiken, was Wechseljahre betrifft, zu fühlen zu müssen. Also wenn du es verhindern kannst, dann würde ich da alles in die Hand nehmen, weil wenn du da erstmal drin bist, kommst du dann nur schwer wieder raus.
Genau. Ihr findet die Reels übrigens auf innerglow_coaching.
Genau.
Ne? Bei Instagram.
Ja. Genau. Judith Müller, wie viele Sätze mit wie viel Wiederholungen sind sinnvoll, um Kraft aufzubauen? Fange gerade mit Krafttraining an. Also erstmal voll gut, dass du anfängst mit dem Krafttraining. Finde ich cool.
Voll, ja.
Sätze und Wiederholungen ist immer so eine Sache. Es ist abhängig von der Technik und von der Übungsauswahl, die du machst. Aber du kannst dich so ein bisschen an 3 Sätzen und 12 bis 15 Wiederholungen orientieren zu Beginn, um ein Gefühl zu bekommen. Und danach würde man dann eine Stufe tiefer gehen und dann hat nochmal eine speziellere Trainingsplanung da Sinn. Was sagst du?
Absolut. Also das ist jetzt wieder dieses pauschale Aussagen, ist immer, ne, bitte mit Vorsicht zu genießen. Ich finde auch, dass bei ganz vielen auch zum Beispiel das Tempo überhaupt nicht berücksichtigt wird, was unfassbar viel ausmachen kann. Ne? Time under tension, also die Zeit unter Belastung. Deswegen das, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Also da gibt es ja nichts, ne? Also, hätte mich jetzt gewundert, wenn du was sagst.
Ja.
Sowas, wenn man jetzt allgemein, ohne das innerhalb eines Coachings zu lösen, dann kann man sich da schon ganz gut dran hangeln, würde ich auch sagen, ja. Genau. Ja. Wenn man die Andrea fragt, Andrea und Ager, was hopla. Hältst du von...
Mhm.
Ach, hopla,
beide.
Auch, genau.
Mhm.
Ja, es ist ein Hype gerade, ne? Was hältst du von Hyrox?
Ich? Ja. Ich finde Hyrox richtig cool. Das ist halt Sport richtig am Limit, am Leistungslimit. Wir haben ja auch ein paar im Studio, die das leben und die das machen und die das lieben. Ich glaube, man muss es lieben, wenn man das wirklich dauerhaft machen möchte. Für mich wird das dauerhaft nicht funktionieren, weil ich auch, das würde mich nicht dauerhaft glücklich machen. Jeder, der auf Hyrox Bock hat und damit fit geworden ist oder noch fitter ist, die bin ich absolut dafür. Aber es ist wirklich am Rande der körperlichen Möglichkeiten. Also es treibt dich wirklich an den Rand deiner Erschöpfung. Und für manche ist es gut, die werden dadurch besser. Und manche könnte das auch, manchmal könnte das auch kontraproduktiv sein.
Also es gibt ja nicht umsonst sehr, sehr viele Verletzte da. Ne?
Ja.
Also die dann sich da auch über, natürlich auch so eine Gruppendynamik ist immer geil. Dieser Wettkampfcharakter ist immer geil. Das pusht, das ist Motivation. Das sind alle, haben das gleiche Ziel. Wir machen alle das Gleiche. Das ist international. Du kannst es überall machen. Du kannst auch irgendwie Leute kennenlernen darüber. Das ist eine Community. Also das ist alles super, super cool. Auch die Übungsauswahl sind ja schon eher so ein bisschen aus dem klassischen Krafttraining, CrossFit und so weiter rausgeholt. Finden wir super. Wir trainieren diese einzelnen Übungen genauso. Also es macht alles voll Sinn.
Mhm.
Aber wie du schon sagst, es ist halt auch, da ist eine gewisse Gefahr dahinter, dass das dann zu extrem wiederum wird bei manchen, die das halt in einem normalen Alltag vielleicht gar nicht unterkriegen. Ne? Und die Verletzungsgefahr ist dann auch wieder extrem groß, ne, bei sowas.
Ja, aber viele, ich glaube auch viele Frauen und Männer, die gewinnen dadurch extrem viel Selbstvertrauen,
voll,
weil sie da wirklich auch Erfolgserlebnisse mit feiern.
Ja.
Aber
ja,
passt auf euch auf, wenn der Körper sagt, der Oberschenkel ist dicht, dann ist der Oberschenkel dicht oder der Rücken dicht.
Ja.
Achtet darauf, eine gute Balance zu finden.
Was das genau.
Ja. Genau. Zwei, Aqua, zwei. Welche Übung würdest du im Gym für Ganzkörpertraining zweimal pro Woche empfehlen? Ziel Rücken fit. Definiert.
Welche Übungen im Gym für Ganzkörpertraining? Ja, also auch da, wenn du niemanden hast, der dich anleitet, ist es schwierig. Ne? Dann ist es einfacher, irgendwie sich in eine Maschine reinzusetzen und ein bisschen Beinpresse zu machen und einen Latzug an der Maschine und sowas, das ist einfacher. Deswegen auch da pauschal. Grundsätzlich sind wir ja großer Fan von funktionellen, ganzheitlichen Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Liegestütz, Klimmzug, Dip und Bankdrücken in dieser Form. Aber auch da, es muss dir ja Spaß machen. So, das bringt ja nichts, wenn ich sage, ey, du musst jetzt hier Klimmzüge bis zum Abwinken trainieren und du hast aber auch gar keinen Bock drauf. So,
ja.
Macht keinen Sinn.
Nee, es macht keinen Sinn. Also ich würde mich auch eher weg von den Maschinen, freie Übungen machen mit Langhanteln, Kurzhanteln, Seilzügen kannst du gut arbeiten und da auch wirklich einen harmonischen Ganzkörpertraining. Aber man kann auch eine Einzelsession buchen und man erstellt zwei gute Ganzkörpertrainings fürs Gym.
Voll.
Und das machen wir dann auch gemeinsam und stimmen den mit gemeinsam dann auch ab auf dich.
Ja.
Genau. Ja. Lore H92 Kettlebell-Training für Ältere gut oder gefährlich?
Wenn die wissen wie, dann ist das absolut in Ordnung. So,
ja.
Also beim Kettlebell-Training, ich meine, du kannst ja auch mit der Kettlebell ganz normale Übungen machen. Da hat ja noch nicht mal was mit Schwung zu tun. Also klar, viele sehen halt im Kettlebell-Training halt einen Swing oder sonst was mit Schwung verbunden, da kann schon was passieren. Aber wenn die das wissen wie und ein gutes Körpergefühl haben und noch gewisse Strukturen da sind, das ist absolut super.
Ja. Definitiv. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, lohnt sich da ein Personal Training zu machen im Private Sports Club mit Kettlebell.
Genau.
Da haben wir so ein paar Kettlebell-Fanatiker bei uns im Team, die das super gerne machen.
Ja.
Melli Krill. Wie oft Sport in der Woche ist wirklich gesundheitsfördernd? Herz-Kreislauf-Osteoporose-Prävention.
Jedes Training, was du machst, ist gesundheitsfördernd.
Ja, sage ich auch. Osteoporose hat ja auch nochmal einen anderen Hintergrund, ne? Ist auch ein genetischer Faktor und auch ein Vitaminfaktor. Also da kommen wir nochmal, vielleicht später auch nochmal dazu. Das gehört zur Prävention mit dazu und hat nichts auch mit Sport zu tun. Jede Einheit ist gesundheitsfördernd. Wie oft? Ich würde auch sagen, 3 bis 4 Mal pro Woche ist da auch gut präventiv gearbeitet.
Ja.
Ist abhängig auch von deiner Zeit, die du natürlich hast. Diana 0809. Ist es im Alter schwieriger, Muskeln aufzubauen oder spielt das Alter keine Rolle?
Also, da müssen wir ganz ehrlich sein. Natürlich ist so ein junger Mann, der voll in seinem Testosteron hochschwingt, dem fällt das natürlich einfacher, die Muskeln aufzubauen, als wenn der in seiner Midlife-Crisis schon drüber ist und vielleicht das Testosteron jetzt nicht mehr so hoch schwingt. Ne?
Ja.
Das ist ein Unterschied, gar keine Frage. Und genauso ist es bei uns Frauen auch. Wir sind ja auch hormonell sehr schwankend. Das macht definitiv einen Unterschied. Aber grundsätzlich gilt, meiner Meinung nach, wenn du nicht so super ambitioniert im Bodybuilding das machen möchtest, dann macht das jetzt nicht so den Riesenunterschied. Oder was würdest du sagen?
Also bei einer Frau ist es ab den hormonellen Veränderungen wesentlich schwieriger, Muskeln aufzubauen. Deswegen sollte man da schon vorarbeiten, weil dann ist es nur Muskelerhalt. Gerade auch im fortschreitenden Alter, ich sag mal so 60 und darüber hinaus, ist es schon schwierig, als Frau Muskeln aufzubauen. Männer haben es immer ein bisschen einfacher, Muskeln aufzubauen.
Ja.
Und da müssen wir den Männern ein bisschen vorweg schon anfangen, um den Muskelerhalt dann zu trainieren. Also das Alter spielt schon eine Rolle beim Muskelaufbau und lieber zu früh anfangen als zu spät.
Ja, absolut.
Aber es ist trotzdem nie zu spät anzufangen. Also das heißt jetzt nicht, weil du jetzt irgendwie über 50 bist, das sollte dich jetzt nicht abhalten, Sport zu machen.
Nein, auch da gibt es ja wieder andere Personen. Ne? Dann gibt es welche, die sind hormonell trotzdem noch besser im Schwung und andere, die schon viel früher.
Ja.
Also ne, das ist ja da wieder
genetische
komplett
anders. Faktoren, ja, genau. Definitiv. Ja. Nadine, Kinderkleidung, Burnout, wie würdest du sportlich starten, um in die Kraft zu kommen? Schöne Frage. Ich hoffe, dir geht's besser und du bist wieder fit und du hast jetzt wieder, auch dass du den Gedanken hast, wieder in die Kraft zu kommen, ist erstmal schön. Wie würdest du da starten, machen, Burnout?
Ich würde sie erstmal fragen, so, was kannst du dir denn vorstellen zu machen, was dich jetzt nicht unter Druck setzt, was dich nicht stresst, womit du dich gut fühlen könntest? So, das würde ich erstmal grundsätzlich in den Raum stellen. Weil auch da einer Person dann einfach zu sagen, mach das jetzt, weil das bringt dich wieder zurück in die Kraft, heißt ja noch lange nicht, dass das auch der richtige Weg dann da ist. Ne? Also um zurück in die Kraft zu kommen, würde ich definitiv sagen, dass man schon irgendwie im Bereich Krafttraining sich irgendwie ansiedeln sollte. Aber ob das jetzt direkt der Einstieg ist, das muss nicht so sein. Ne? Also wenn das einfach auch mal Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind oder ob das auch dieses draußen Frischluft und so weiter und so fort. Das kommt erstmal darauf an, dass es dir gut geht und dass du dich damit auch gut fühlst.
Ja, ich denke schon, dass 20 Minuten oder halbe Stunde Training in einem Satztraining schon ausreichend sind und dann kann man erstmal ein Workout machen in der nächsten Woche.
Genau.
Ein zweites noch dazu und gucken, wie sich das anfühlt, schrittweise mit dir in dich reinhören. Ne? Du bist ja auch durch eine schwierige Phase gegangen und dann weißt du schon, was du kannst und was du nicht kannst.
Ja.
So, jetzt kommen wir in Frauenhormone, Perimenopause, Wechseljahre. Nina Merz, jetzt? 85. Sollten Frauen ab 40 mehr Proteine zu sich nehmen? Ja. Ausrufezeichen.
Ja, ist richtig. Gibt es aber nicht viel noch zu sagen. Ist halt so.
Ja. Christina Hafmeier fragt, Tipps beim Abnehmen, wenn man 40 Jahre alt ist?
Mehr Proteine zu sich nehmen.
Fette sind ja auch unheimlich wichtig. Viele wollen ja auch die, also vor allem die gesunden Fette. Wenn man da so auch Wechseljahrsbeschwerden hat, kommt man dann nicht mehr so gut zurecht mit den Kohlenhydraten. Also vielleicht auch die ein bisschen im Auge behalten. Aber auch da lohnt es sich auch mal ein Coaching zu machen, was das betrifft, weil das die Spielregeln verändern sich in der Zeit einfach nur.
Ja, absolut. Ja.
Biene Hoff, Ernährung in der Perimenopause würde mich interessieren. Haben wir, glaube ich, damit beantwortet.
Würde ich auch sagen. Und man darf auch nicht vergessen, also auch da vielleicht nochmal, um diesen Switch zu machen, so ein bisschen Richtung Grundumsatz, Gesamtumsatz, der nimmt auch im Laufe des Alters ab. Ne? Also wir brauchen im zunehmenden Alter, brauchen wir auch eigentlich leider weniger. So, ne? Das muss man schon ein bisschen anpassen. Also was dann früher funktioniert hat, heißt nicht, dass es dann auch noch funktioniert. Ja. Und dass vielleicht andere Dinge, die früher nicht so funktioniert haben, dann aber wieder funktionieren.
Ja. So, Anni Bu ist.
Nee, wir haben. Das ist genau das Gleiche. Ne?
Training.
Das ist die Jana, die kenne ich. Die war auf einem Event bei mir. Habt ihr Erfahrung mit Frauen in der Perimenopause? Was empfiehlt ihr bezüglich Bezug nehmend auf Training? Ja, ich glaube, das haben wir auch mit eigentlich beantwortet. Ne? Also grundsätzlich, ich bin nach wie vor großer Fan, auch da Krafttraining zu empfehlen. Oder wir sind da großer Fan von. Und das ist eigentlich egal. Also gerade dann ist das cool, wenn man das macht, weil das halt auch Hormone beeinflusst.
Ne? Ja, und Spaß dran haben. Also wenn du an irgendwas Spaß hast, dann ist es auch nicht mehr in Frage zu stellen. So, jetzt ist aber Anni Bu.
Ja,
ist Intervallfasten für Frauen 40 plus wirklich eher negativ wegen hormoneller Veränderung?
Ja. Also grundsätzlich bei Frauen ist das eher negativ im Vergleich zu Männern aufgrund der Hormone, nicht der hormonellen Veränderung. Also es ist de facto aufgrund der Hormone für die Frauen eher schlechter als für die Männer. Punkt. Und bei den Frauen 40 plus, wo der Körper halt nochmal langsamer funktioniert, die Hormone nochmal weiter runtergehen, ist das dann einfach natürlich dementsprechend nochmal schlechter.
Ja, also ich hatte jemanden, ich habe viele schon im Coaching vom Intervallfasten weggeholt, weil es nicht für sie gearbeitet hat. Die waren da einfach nur Gewohnheitstier. Ne? Der Körper hat sich dran gewöhnt, morgens keinen Appetit zu haben.
Genau.
Aber ich kann mich an ein spezielles Beispiel auch erinnern. Und sie ist zu mir ins Coaching gekommen und wollte abnehmen, auch ein höheres Anfangsgewicht. Und es ging nur wirklich sehr schwer runter, obwohl sie recht wenig gegessen hat. Also so, also sie war nicht im Kalorienplus. Und habe ich gesagt, so, jetzt komme ich hier mit einer großen Herausforderung für dich. Du musst was frühstücken. Das war für sie, oh Gott, es war so schlimm für sie. Zu
dann
frühstücken.
Esse ich ja mehr, ne? Hab mehr Kalorien.
Nee, für sie auch in der Routine was zu frühstücken, den Körper wieder umzupolen. Und siehe da, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, die sie gefrühstückt hat, mit den wichtigen Komponenten, die wir auch gemeinsam definiert haben, hat sie ein besseres Ergebnis gehabt am Glowcheck-Tag. Also sie hat fast sogar, ich sag mal, 20-30% mehr abgenommen. Vor allem im fortschreitenden Abnehmenprozess.
Ja,
und
dann
habe ich gesagt, das ist eigentlich nochmal Bestätigung dafür, vom Intervallfasten ein bisschen loszulassen. Ne?
Ja,
und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du noch dein Frühstück vielleicht ein bisschen großzügiger ausfallen lässt, was dann noch passiert.
Ja.
Und deswegen ist, ich bin nicht der größte Fan von Intervallfasten, bin ich einfach nicht. Für den einen funktioniert es und für den anderen nicht.
Ja.
Und ich kann einfach sagen, für Frauen überwiegend funktioniert es nicht. Aber es hat auch sehr lange für dich funktioniert.
Ja, da würde ich jetzt gerne noch mal kurz drauf eingehen. Also für mich hat das ja in der Form funktioniert, dass ich weg von meinem Food-Fokus gekommen bin. Ich habe das ja direkt nach meiner Bodybuilding-Zeit gemacht, wo ich alles abgewogen habe, wo ich alles gezählt habe und so weiter und so fort. Und da war für mich das Intervallfasten eine Möglichkeit, weg von dem Food-Fokus zu kommen, weil ich Entlastung hatte, was das anging, weil ich nicht mehr so viel drüber nachdenken musste. Ich war nicht mehr von Mahlzeit zu Mahlzeit zu denken, sondern da war ja schon mal die Hälfte irgendwie gefühlt weg vom Tag. So, ne? Das ist dann aber auch so ausgeartet, dass ich hier manchmal auch berufsbedingt manchmal 14, 15 Uhr noch nichts gegessen hatte. Ne? Mir hat das, weil mein Körper sich daran gewöhnt hat, nichts ausgemacht. Es hat mich aber auch nicht weitergebracht, was mein Körper angeht. So. Und mit meiner Schilddrüsenunterfunktion sicherlich auch nicht positiv. Ne?
Ja.
Deswegen für mich hat das jahrelang funktioniert und mich da eher psychisch weitergebracht, nicht was mein Ziel angeht. So, genau.
Ja. So, nächste Frage. Jetzt kommen wir zum Thema Gesundheit, Beschwerden. SAP 21 Rina 06, warum hält der Muskelkater teilweise 4 bis 5 Tage an? Da würde ich mir mal deine Regeneration mal anschauen.
Ja.
Das ist ein Thema, dass dein Körper die Regeneration nicht so gut umsetzt. Genau. Abhängig von Mikronährstoffen.
Richtig.
Lohnt sich auch mal ein Coaching zu machen.
Ja.
J4N4 09, helfen bestimmte Gels als Creme für schwere Beine nach viel Laufen und Cardio?
Also, ich habe da jetzt so eine Creme bekommen von meinem Frauenarzt, weil ich ja so extreme Besenreißer und Krampfadern über die Schwangerschaft bekommen habe. Und du hast dann sehr schwere Beine am Abend. Das ist Kastanien, schieß mich tot, Zeug. Das hilft nicht. Ich glaube, also Hochlagern und Kälte hilft wesentlich mehr, um halt Entlastung richtig rauszukriegen oder so Lymphdrainagen in der Form. Ne? Aber so Gels und Cremes, es gibt bestimmt irgendwas auf dem Markt, I don't know. Aber ich bin tendenziell immer Fan von eher funktionell zu helfen und nicht einfach irgendwie ein Gel, eine Creme oder eine Tablette dagegen zu nehmen.
Ja, also ich finde, schwere Beine ist auf jeden Fall auch ein Zeichen des Körpers nach viel Laufen und Cardio, was normal ist. Ja.
Ja.
Ich würde auch da den Punkt von Regeneration ansprechen, also deine Regeneration vielleicht nochmal auf einen besseren Fokus zu haben. Eisbaden ist super gut, was schwere Beine oder so Wechselduschen. Ich persönlich habe noch nie irgendeine Creme benutzt für schwere Beine, sondern ich habe mir da immer so Abhilfe geschafft. Alles, was die Lymphe unterstützt, habe ich jetzt gemacht.
Ja, genau.
Tamara B18, welche Übungen kann ich bei Gelenkschmerzen in den Wechseljahren machen? Also Gelenkschmerzen Wechseljahre bedeutet ein Hormonmangel. Du solltest mal zum Arzt gehen und deine Hormone checken lassen.
Ja, und wenn das so Übungen, also im Hinblick auf Übungen, dann würde ich eher sagen, dass das Übungen sind, die sehr druckarm sind, eher auf Zug und Full Range of Motion, also komplette Bewegung rein, wenig Last, Last rausnehmen und so weiter. Das kann man schon machen, aber auch da solltest du dir dann eher einen Coach an die Seite holen, der das mit dir macht.
Ja.
Aber viel wichtiger, was du auch gesagt hast, sich mal durchchecken lassen, weil das ist nicht normal.
Ja, und die gehen auch nicht weg. Wenn die Hormone fehlen, dann fehlen die Hormone. Und die, also hatten wir auch im Studio tatsächlich super sportliche Person, die geht Radfahren kilometerweit mit ihrem Mann. Und also im Training immer over the top, immer eine gute Performance und kam dann mit Knieschmerzen zu uns. Und das ist sehr untypisch für sie gewesen und dauerhaft Gelenkbeschwerden im Knie. Und der Arzt, ich habe sie dann gesagt, geh doch mal dahin. Und der Arzt hat dann herausgefunden, dass sie dann einen Hormonmangel hat. Die hat dann eine Hormonersatztherapie bekommen und auf einmal waren die Schmerzen weg.
Ja.
So schnell geht das, ne? WG8, wie wichtig ist Dehnen?
Ich habe ganz lange viel zu wenig gedehnt und ich habe trotzdem gut gedehnt. Ne?
Ja.
Aber wenn du die Zeit dir nehmen kannst, ist das super. Ne? Also gerade in der heutigen Zeit, wir sitzen viel zu viel und so weiter, sich da mal ein bisschen zu dehnen, das macht schon Sinn. Also ich habe jetzt selber gemerkt, ich habe weniger Pilates gemacht und bei mir fällt das Dehnen auch manchmal weg, weil mein Training wird dann unterbrochen wegen der Kinder. So. Mhm. Und dann ist es ja einfach abrupt beendet. Das heißt, da ist nichts mehr mit Dehnen oder Stretchen oder sonst irgendwas. Ne? Und da merke ich einfach, dass mich das schon einschränkt. Ne? Also ich bin nicht mehr so beweglich, nicht mehr so mobil. Das habe ich jetzt wieder mehr fokussiert, dass ich also mein Training früher beende und dann das Dehnen früher einsetze. Aber letztlich, das ist meine Meinung.
Ja, ich glaube, die Aussage ist, wir müssten uns alle mal ein bisschen mehr dehnen.
Ja, genau.
Also wir finden es wichtig.
Ja.
Franziska Friedrichs, wie kann man seinen Cortisolspiegel messen und tatsächlich nachvollziehen? Finde ich auch cool. Ist eine super coole Frage. Den Cortisolspiegel würde ich immer über den Speichel messen. über den Speichel an nicht nur eine Messung, sondern dass man so ein Testkit hat, wo du über den Tag mehrere Messungen machst, damit man den Slope festlegen kann, wo bewegst du dich an welcher Tageszeit, würde ich machen. Und tatsächlich nachvollziehen würde ich immer mit einem Fachmann. Also ich kenne mich damit aus, mit Cortisolmessungen oder auch mit Neurotransmittermessungen. Und dann kann man auch vieles erklären und auch einen Plan auf die Beine stellen, wie man das wieder gut in den Griff bekommt, wenn es vielleicht auch problematisch ist oder wenn das jetzt auffällig ist, das Ergebnis. Cortisol über Blut messen ist meistens nicht unbedingt sinnvoll. Da kommt nicht viel bei rum. Über den Speichel würde ich es messen.
Ja, also man kann es über den Blut ja auch messen. Ne? Bin ich immer zu hoch.
Ja?
Immer? Ja, schon ja? Seit eh und je. Ja. Hat aber auch natürlich wiederum was mit meinem Körper zu tun, mit meiner Schilddrüsenunterfunktion. Da spielt ja einiges einher. Und das siehst du ja alles im Blut. Ne? Deswegen ist die Speichelmessung, also was alltagsnäher ist, ist das wesentlich gebräuchlicher, sagt man das so? Ja. Ne? Also macht mehr Sinn. Genau.
Ja.
Franziska Friedrichs ist ganz witzig. Ich kenne ja einige Namen und ich weiß dann, wer das ist. Die Franziska Friedrichs ist, glaube ich, eine Physiotherapeutin, die folgt mir schon sehr lange. Die folgt mir ja nicht. Genau. Also sie ist sehr aktiv auf meinem Kanal, aber sie folgt mir nicht. Habe ich irgendwann mal gesagt, warum folgst du mir denn nicht? Sie, ja, ich kenne dich ja nicht persönlich, ich folge nur Leuten, denen ich persönlich folge. Sie ist unfassbar, wirklich, sie ist unfassbar aktiv. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, aber die muss halt wirklich tagtäglich bewusst auf meinen Kanal gehen und sich meine Inhalte anschauen. Und offensichtlich auch in meinen Podcast. Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du da bist.
Auf jeden Fall Cortisolmessung über einen Speichel machen und eine Neurotransmittermessung, weil die das einfach nochmal abschließt. Das ist da nochmal runder und man kann da besser vorgehen, wenn das ein Thema sein sollte. Genau. Also, Franziska, wir freuen uns auf dich.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wir haben jetzt nämlich schon eine gute Stunde und wir haben noch das Thema Lipödem-Supplements, Protein und Superfoods und Essverhalten-Mindset und noch so generelle Coaching und sonstige Aspekte und Wissen.
Das scheint nach einem zweiten Teil.
Würde ich auch sagen, dass wir daraus einen zweiten Teil machen, weil das auch super interessante Fragen sind, die wir auch nicht einfach so schnell jetzt irgendwie kurz beantworten wollen, weil dann wollen wir uns Zeit dafür nehmen. Ne?
Ja.
Deswegen machen wir hier jetzt die Folge zu Ende. Alle diejenigen, die da irgendwelche Themen haben und sich wirklich Bewusstsein da holen wollen oder gut gecoacht werden wollen, wir begrüßen alle ganz, ganz herzlich bei uns. Man kann auf der Internetseite innerglow-coaching.de auch einfach ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Das geht ganz easy. Oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram. Noch einfacher. Na, und dann kontaktieren wir euch. Das können wir genauso machen. Und wie Lexi das jetzt auch schon mal gesagt hat, wir sind da sehr individuell und wir finden immer irgendwie einen Weg, wie wir euch helfen oder unterstützen können.
Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, waren sehr viele interessante Fragen und ich hoffe, dass wir einige beantworten konnten und freue mich auf den zweiten Teil.
Ich mich auch. Super. Dann wünschen wir jetzt bei demjenigen, was ihr auch immer gerade gemacht habt, ihr habt jetzt, also viele hören das ja beim Laufen, obwohl ich hatte jetzt eine längere Pause, vielleicht laufen die schon gar nicht mehr.
Doch, die laufen.
Die haben dann jetzt einen längeren Lauf gemacht. Genau. Genau, wir wünschen euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge jetzt hier hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge auch schon wieder mit den anderen Themen, die ich vorhin schon genannt habe. Super interessante Themen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja. Ja, bis dann. Einen schönen Tag. Bis dann.
Danke. Ciao, ciao.